Sie will mit Vollgas in den Nationalrat. Die jüngsten Wahlen haben gezeigt, dass Grün und Grünliberal immer zu den Siegern gehört haben. Ob die Grossrätin Barbara Stucki von der GLP von diesem Trend kann profitieren und was ihre Anliegen sind, das erzählt sie am Elmar Vatter im Lispo-Talk.
Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Ausgabe vom Lispo-Talk. Mein heutiger Gast ist Barbara Stucki, Grossrätin. Sie ist Teil von GLP Seeland, also GLP im Allgemeinen, aber Vizepräsident von GLP Seeland. Barbara, was hast du für eine Beziehung zu der LISPO?
Zu der LISPO eigentlich kenne ich. Also ich war heute das erste Mal in der LISPO, ich war erstaunt, wie gross das sie ist. Es hat wahnsinnig viele Leute, eine gute Stimmung, sie gefällt mir gut.
Okay, und jetzt bist du Vizepräsidentin von GLP Seeland. Was macht eigentlich so eine Vizepräsidentin?
Eigentlich vertritt sie der Präsident, aber wir haben ein Ressortsystem. Ich habe gleichzeitig auch noch den Ressort Kommunikation und bin der zuständig, zum Beispiel, dass wir regelmässig Newsletter machen an unsere Mitglieder, Medienmitteilungen, die ich schreibe, die Webseiten, die ich betreue. Genau.
Und jetzt, Seeland ist nicht gut bekannt, dass es das GLP-Gebiet ist und die GLP ist auch nicht eine Partei, die auf eine lange Geschichte zurückschauen kann. Wie baut man so eine Partei auf in so einer Region wie jetzt Seeland?
Ja, ich glaube, mit sehr viel Eigeninitiativen und für das Thema sehr viel Leidenschaft, wo man die Leute mitreissen kann und insbesondere damit, dass man sie mitarbeiten lassen. Also, dass man Gebiet schafft für die Leute, die sich interessieren, die sich mit den GLP-Themen identifizieren, wo sie sich beteiligen können.
Und wie ist es jetzt für euch? Man merkt so am Akzent, ihr seid nicht eine Seeländerin. Was ist das für eine Herausforderung in einem quasi Gebiet, wo man nicht in die Schule ist gegangen, etwas versuchen aufzubauen?
Die grösste Herausforderung ist sicher, dass mir das persönliche Netzwerk bis zu einem gewissen Grad fehlt. Also ich habe im Seeland ein berufliches Netzwerk. Ich habe anderthalb Jahre im Seeland gewohnt, zusammen mit meiner Partnerin. Wir haben schon auch Kollegen hier. Ich kenne sehr viele Leute aus der GLP. Aber eben, du hast es gesagt, wenn man nicht hier in die Schule gegangen ist, dann fehlen immer so die Kontakte, die man eben hat aus der Schulzeit zu den Eltern oder zu Lehrern oder Leuten, die ich in meinem Dorf gesehen habe, aufwachsen. Die habe ich natürlich im Seeland nicht.
Und wie tut man ein Ziel definieren für eine GLP Seeland? Auf was stützt man sich ab, wenn so eine Partei noch so jung ist?
Also wir haben für uns Ziel definiert in Form von Mandat innerhalb der Gemeinden. Wir haben gesagt, wir möchten gerne außerhalb der grossen Zentren Lies und Biel wachsen. Wir möchten Leute haben in den Gemeinden, die sich auch dort engagieren für die GLP, die bereit sind, dort zum Beispiel in einer Kommission mitzuarbeiten oder in allen Fall sogar für ein Gemeinderatsmandat zu kandidieren.
Und wie seid ihr bis jetzt auf Kurs?
Also wir müssen sagen, der jetzige Vorstand von GLP Seeland ist erst seit letzten Dezember im Amt. Wir haben ihn komplett erneuert. Und wir können noch nicht wahnsinnig viele Resultate präsentieren. Also wir sind insofern auf Kurs, dass wir sehr viel mehr neue Mitglieder haben. Also das ist wirklich auffallend. Seit dem Herbst ungefähr oder seit die Klimademo und die Klimadebatte so stark ist, hat die GLP wirklich Zulauf, auch im Seeland. Wir haben wirklich konstant neue Mitglieder und wir begrüssen die sehr aktiv von Anfang an mit einbeziehen. Und das ist sehr erfreulich für uns. Ja.
Aber geht ihr die aktiv an oder kommen sie von alleine?
Die kommen in der Regel von allein. Also es gibt manchmal Leute, die sich melden bei einem Vorstandsmitglied und sagen, ich habe das Gefühl, die GLP wäre noch etwas für mich. Dann nehmen wir sie mal mit an eine Mitgliederversammlung oder gehen mit auf ein Feierabendbier. Aber sehr viele die melden sich auch direkt über die Webseite für eine Mitgliedschaft an und da erfahren wir so von ihnen.
Sie haben mir das Stichwort vorhin gegeben, das ist Klimademo, Klimadebatte. Das ist ja überall ein grosses Thema. Was löst es euch aus, wenn ihr jetzt da viele Junge und Alte seht, die in einer gewissen Regelmäßigkeit auf die Straße gehen?
Also ich habe wahnsinnig Freude an dem, dass es nicht ein Eintagsfliege ist, dass es gesagt wird, in einer gewissen Regelmäßigkeit. Heute fängt auch eine Stadt wieder, eine Klimademo. Ganz viele von meinen Kollegen sind in Bern. Und was ich halt auch schön finde, ist, das ist etwas, was mich betroffen hat. Ich bin jetzt 30, ist noch gar nicht so lange her, wo ich selber auch nicht wählen und abstimmen konnte. Und dann hat man Entscheide mitbekommen in der Politik, wo man nicht einverstanden war damit. Und man hat absolut keine Chance gehabt, irgendetwas zu machen. Und die jungen Menschen tun sich zusammen und in ihrer Masse machen sie das Gewicht, die Medien nehmen es auf und tragen es raus. Und sie können dort, obwohl sie eigentlich noch nicht stimm- und wahlberechtigt sind, schon etwas machen für ihre Zukunft und ihre Meinung äußern und sagen, hey, wir sind nicht einverstanden mit dem und wir erwarten von euch, dass ihr anders entscheidet. Und ich hoffe doch auch, dass viele von diesen Jungen, die sich jetzt auf der Straße engagieren, denen nicht scheuchen, auch eine Partei beizutreten und dann auch wirklich ein politisches Mandat zu übernehmen und dann dort auch in den Räten, in den Parlamenten zu einem Umschwung zu führen.
Genau. Aber man kann ja auch sagen, wir sind nicht einverstanden, wir machen jetzt ein Referendum, wir machen Initiativen, das ist doch auch ein guter Weg, oder nicht?
Das könnte man auch, aber für das braucht es ja immer zuerst irgendeine Gesetzesvorlage und wir haben ja keine aktuell zum Klima. Also das CO2-Gesetz ist schlussendlich versenkt worden, sehr stark verwässert und dann versenkt. Das Energiegesetz, das wir im Kanton Bern hatten, das eine super Lösung ist, übertrieben. Also man hat das extrem stark abgeschwächt, bevor man es zur Abstimmung gebracht hat. Es ist dann trotzdem knapp gescheitert. Aber er ist das Referendum von den Gegnern ergriffen worden. Aber man braucht natürlich immer zuerst eine Vorlage, bevor man ein Referendum ergreifen kann.
Ja, und so die optimale Lösung ist ja immer schwierig zu finden. Aber wenn ihr jetzt die ganze Klimadebatte verfolgt, was ist für euch die richtige Richtung, die man muss gehen, damit dass man da eine Lösung hat, die allgemein tauglich ist?
Das ist extrem schwierig, finde ich. Allgemein in der Politik eine optimale Lösung zu finden. Es ist fast immer so, dass Seite von der Medaille ist nicht einverstanden damit. Ich bin der Meinung, dass es ein guter Weg ist, dass man auf die CO2-Reduktion setzt, dass man möglichst auf erneuerbare Material setzt, zwar überall. Ich verstehe nicht, warum dass wir zum Beispiel im Kanton Bern, wo wir so viel Holz haben, so viel Holz, das die Bauern nicht absetzen können, warum dass man nicht versucht, Wärmeverbünde zu fördern, wo man mit Holz heizen kann, wo man dann auch Verwendung hat für das Holz schlussendlich. Oder auch im Alltag. Also man muss ja nicht immer ein Plastiksäckchen nehmen im Migros. Oder man muss ja auch nicht die Bodylotion immer in den kleinsten Packungen kaufen. Ich denke, dort hat auch jeder selber ein Potenzial drin, dafür zu sorgen, dass wir mit unseren Ressourcen schonend umgehen.
Und ich weiss jetzt von euch, dass ihr beim Bernischen Kantonal Baumeisterverband tätig seid. Industrie spielt natürlich auch eine grosse Rolle. Jetzt habt ihr das Holz angesprochen. Ich weiss jetzt, für eine Tonne Beton zu produzieren, eine Tonne CO2, jetzt muss ich noch einmal schnell nachschauen, jetzt habe ich, dass ich es richtig habe, ist immer gut, wenn man journalistisch gut abstützen kann. Ein erwachsener Baum braucht 10 Jahre, um Emissionen von einer Tonne Beton zurückzuverwandeln. Und jetzt dir im Baugewerbe, da wird ja enorm viel Beton produziert, um die ganzen Häuser zu bauen, die wir am machen sind. Was könnt ihr jetzt da für einen Einfluss nehmen, dass man vielleicht sagt, ja, versuchen wir doch mal dort anzusetzen?
Ja, genau. Also innere Verdichtung ist dort ein riesiges Thema. Raumplanungsgesetz haben wir da revidiert, das sagt, wir wollen nicht mehr Fläche verbauen, sondern wir wollen innen verdichten. Nutzungsziffer ist dort auch so ein Stichwort. Also wir probieren auf dieser Fläche, die man schon hat, die Nutzung besser auszunutzen. Also zum Beispiel noch ein, zwei Stück mehr drauf tun. Das ist unter dem Strich sehr viel nachhaltiger, als wenn man einfach ein neues Haus baut, wo man wieder einen Ausbau macht, wo man wieder einen Keller macht, wo man wieder die ersten paar Stöcke anbaut. Der probiert man sehr viel. Weiter ist der Kanton Bern jetzt in den vergangenen 2 Jahren von der Branche aus wirklich darauf gedrängt worden, dass man mehr macht im Bereich Recycling. Also alles, was man abbricht im Bau, das kann man wieder aufbereiten. Fast alles, nicht ganz, aber fast alles kann man wieder aufbereiten. Und es ist ja so, dass vielfach von Planerseite oder auch von der Bauherrschaft manchmal gewisse Vorbehalte da waren. Ja, aber ist das Recyclingmaterial wirklich so gut, wie wenn man ein Primärmaterial hat, also ein Material, das man frisch hat hergestellt. Und dort hat jetzt die Branche so Zertifizierungen hergeschafft, dass man kann sagen, man kann das Material wieder recyceln, man kann es wieder einsetzen, sodass man möglichst wenig Rohstoffe verbraucht.
Wie will man es erreichen, dass man weniger CO2 ausstoßen, muss das ein Anreizsystem sein, muss das ein System sein, das man Leute tut, härter besteuern, je mehr CO2, was ist da
der richtige Weg? Ich denke, es braucht beides.
Weil dir jetzt von erwissen, GLP, liberal, genau, möglichst wenig Bürokratie, tut genau, sich das nicht ein bisschen beissen?
Ja, aber erwissen ist, es tut den Leuten am meisten weh, hinter links, oder im Portemonnaie. Und wenn man Anreize schafft, das hat man jetzt gemerkt, bei den erneuerbaren Energien, das wirkt bis zu einem gewissen Grad, aber wirklich der radikale Wechsel oder einen deutlichen Wechsel bringt man nur her, wenn man gleichzeitig halt auch die Kosten für das, was man nicht mehr will, erhöht. Und es geht über irgendeine Abgabe. Also ich finde jetzt eine Abgabe, die sind zweckgebunden, finde ich sinnvoller als Steuern, wo dann irgendeinen riesigen Topf gehen und eine Abgabe, die man hat, zum Beispiel für Abwasser, darf man nur wieder brauchen, für in die Abwasserleitungen zu investieren. Und wenn man jetzt bei der Energie oder beim CO2 auch eine Abgabe macht, wo man dann schlussendlich etwas damit macht, was CO2 reduziert, fand ich das grundsätzlich einen gangbaren Weg.
Der hat auch gesagt, es ist wichtig, dass jede Person selber seinen Teil beiträgt. Jetzt auf eurer Webseite kann man sehr prominent sehen, dass ihr auch sehr gerne fahren dürft. Ist das nicht etwas,
Leidenschaftlich,
ja. Ist das nicht etwas, wo man sagen kann, ja, das ist jetzt ein bisschen heuchlerisch, auf der einen Seite zu sagen, ja, jeder muss etwas machen und gleichzeitig tut man CO2-Ausstoss in dem, dass man einem Hobby frönen.
Genau, also das ist genau so. Fahren ist nichts anderes als zur lauter Freude Benzin verpuffen. Ich habe früher einen TÜV gebraucht, um von A nach B zu reisen, weil ich kein Auto hatte. Aber mittlerweile habe ich auch ein Auto und das ist der TÜV nur ein Hobby. Aber ich denke, ich fahre pro Jahr so 2'000 bis 5'000 Kilometer TÜV. Das ist ganz wenig im Vergleich
zu dem,
wo man Auto fährt. Ja, aber ich schaue glaube, sonst in meinem Alltag auch darauf, dass ich eben, möglichst wenig Plastik auf der Packung habe, dass ich nicht Kleider kaufe, die man nach 3 Monaten oder 3 Mal waschen schon wieder wegschiessen muss. Ich habe selber einen Garten. Ich kaufe so regional wie möglich ein. Also ich tue so Hofläden berücksichtigen und ich probiere dort irgendwo meine Kompensation zu machen, damit es so drin liegt, im Sommer 2-3 Mal wieder Pest zu fahren.
Und wie steht es mit dem Fliegen?
Ich bin schon relativ viel geflogen, das ist so. Ich bin früher sehr viel gereist und seit 3 Jahren maximal einmal im Jahr. Und dann tue ich das CO2 kompensieren mit der Zahlung an MyClimate. Genau.
Ja, und das, was ja auch nicht kann sein, ist, dass man nachher sozusagen nur die zahlen können, dass sie fliegen können. Das haben wir zum Beispiel bei den Gilets Jaunes, dass man da einfach Massnahmen gemacht hat, wo nachher Leute, die eh schon nicht viel Geld haben, bestrafen. Müssen nicht einfach für alle die gleichen
genau.
Regeln gelten.
Also was mich persönlich sehr stört, das ist auch ein GLP-Thema, ist auf dem Benzin und auf dem Diesel ist sehr viel Steuern, auf dem Kerosin der Fluggesellschaften lässt man die Steuer. Also eigentlich tut man das indirekt subventionieren, die billigen Flugpreise, das kann es natürlich nicht sein. Ich finde es auch bedenklich, wenn es günstiger ist, mit dem Flieger von A nach B zu reisen, als mit dem Zug. Das bin ich der Meinung, dass sie Fehlanreize, die sollten nicht bestehen, die sollte man wirklich korrigieren.
Und wann kommt die nächste Motion von euch in dieser Thematik?
Im Kanton Bern eine Motion einzureichen für so etwas ist relativ schwierig, stellen
wir vor. Das bringt uns jetzt aber zum nächsten Thema. Ihr wollt auch euer Nationalrat werden. Das jetzt etwas, wenn ihr jetzt würdet gewählt werden, ist das jetzt so etwas, was ihr euch an vorderster Front würdet einsetzen?
Also ich habe mich auf jeden Fall dafür eingesetzt, dass CO2 so durchkommt, wie es eigentlich die GLP-Seite auch hätte wollen, also dass die CO2-Kompensation stärker muss sein, dass die auch im Inland muss sein. Das ist für mich auch überhaupt kein gangbarer Weg, dass man ein Problem einfach exportiert und einfach sagt, ja, wir zahlen echt Geld. Das ist so wie MyClimate, die Flugabgabe, wenn man dort kompensiert, das ist, ich sage immer, ist ein bisschen wie ein Ablasshandel. Aber man kann es auch nicht, dass man sagt, ja, man kompensiert dann irgendwie im Ausland oder irgendwie so. Also es muss wirklich so sein, dass man in der Schweiz seit dem dazu beiträgt. Ich denke, wir sind ein Wohlhabensland und wir können uns das so leisten, dort eine Vorreiterrolle einzunehmen.
Jetzt, ihr seid seit ein paar Monaten seid ihr Grossrätin und jetzt seid ihr auch noch in den Nationalrat. Kommt das nicht ein bisschen zu früh? Oder seid ihr so auf einer Welle?
Mega der Lauf.
Genau.
Ja, die Wahlen sind leider so angeordnet. Mir wäre so recht, die Wahl erst in 2-3 Jahren wären, die Nationalratswahlen. Aber es ist auch so, dass wenn man Mandatsträgerin ist in einer kleinen Partei, dass so erwartet wird, dass man Wahlkampf macht auf einer höheren Ebene, eben auf einem Nationalrat, als Grossrätin, wäre es irgendwo komisch gewesen, wenn ich nicht versuchen würde, mein Umfeld zu mobilisieren, für die GLP zu wählen im Nationalrat. Und es ist klar, wir brauchen auch dort junge, motivierte Leute, die Politik machen. Wir wollen ja im Nationalrat wachsen und dann braucht es entsprechend Kandidaten, die Chancen haben. Ja.
Und habt ihr denn noch Zeit neben dem Mandat, wo ihr sicher noch am Einschaffen seid, noch gleichzeitig einen Wahlkampf machen für den Nationalrat? Wie tut da nicht das eine oder andere darunter leiden?
Ich kann dir sagen, das ist die Freizeit, die dort extrem darunter leidet. Also, der Wahlkampf war schon im Grossenrat, den habe ich insbesondere am Morgen früh und am Abend und am Wochenende gemacht. Also, am Morgen früh zum Beispiel am Bahnhof, den Pendler Flyer in die Finger drücken oder irgendein Giveaway. Und am Wochenende Flyer verteilen oder so Anlässe kommen wie jetzt heute. Und das ist die Freizeit, wo man für das investiert. Ja, aber ich schaue es auch als Investition an.
Man merkt, ihr seid nicht auf dieser Liste, nur um eine Liste zu füllen, sondern ihr wollt wirklich da rein. Ich wünsche euch alles Gute für die Nationalratswahlen. Merci vielmals, dass ihr bei diesem Talk dabei seid. Und wir lassen euch natürlich nicht gehen, ohne zuerst ein kleines Geschenk überreicht zu haben. Oh, wow. Merci vielmals, Barbara Merci Stucki, vielmals. Dass ihr da an Lispo Talk gekommen
seid. Sehr gerne, danke.
Das war die Grossrätin Barbara Stucki im Gespräch mit dem Elmar Vatter an der Lispo 2019.